On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Achtelfinale, wir kommen und damit herzlich willkommen zu Folge 225 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und hallo David, nach einem ja doch wieder turbulenten Fußballabend.
Ja, absolut. Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, an diesem Donnerstagmorgen gilt es mal wieder, unsere EM-Gedanken ein wenig zu sortieren und das Ganze natürlich auch, ja, nach dem angesprochenen, sicher eingetüteten Achtelfinaleinzug der deutschen Fußballnationalmannschaft. Gestern gewann man 2:0 in Stuttgart gegen Ungarn. Ja, und wir sortieren so ein bisschen unsere Gedanken zu diesem Spiel, zu dem, was jetzt kommen könnte und auch natürlich, was bei den anderen Spielen dieser fantastischen Europameisterschaft bisher so alles passiert ist. Und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Nach dem Schottland-Spiel, nach diesem 5:1, sind wir so ein bisschen auf die Euphoriebremse getreten. Irgendwie bekommen wir unser Fuß nicht von dem Pedal runter, fürchte ich, oder Benny?
Ja, und trotzdem tut es, glaube ich, auch gut, jetzt erstmal über das Positive zu reden, weil natürlich, wir haben zwei Siege geholt zum Start einer Europameisterschaft. Ich habe ehrlicherweise vor dem Spiel gedacht, es wird ein ekligeres Spiel. Ich habe 1-0 getippt, weil ich die Ungarn grundsätzlich stärker eingeschätzt hatte und ich schon dachte, dass wir schon mal zumindest einen Stolperer in der Gruppenphase bekommen. Aber das war über weite Strecken doch eine dominante Sache, obwohl die Ungarn auch doch deutlich stärker waren als die Schotten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mich daran zurückerinnere, dass wir vor 3 Jahren ja ein 2:2, ein ziemlich abenteuerliches 2:2, also ich erinnere mich an die Personalien Gosens und Goretzka in der Allianz Arena erinnern, da habe ich ehrlich gesagt ein ähnliches Spiel erwartet. Das war von Beginn an eklig, das haben wir unter anderem in der ersten Spielminute schon gesehen, aber ja, irgendwie ist die deutsche Mannschaft dann wirklich so gut drauf gewesen, dass es am Ende gereicht hat, um zumindest ja größtenteils irgendwie so eine Dominanz zu erkennen. Julian Nagelsmann hat selber gesagt, im April hätten wir das Spiel nicht gewonnen. Ich denke, damit hat er recht. Und dann ja kam das, was kommen musste. Der erste Torschuss hat gesessen, in dem Fall mal wieder von Jamal Musiala, 22. Minute zum 1:0. Und dann ja war es lange spannend in den Public Viewing dieses Landes, bevor es dann in der 67. ja nicht nur das wichtige 2:0 für die deutsche Mannschaft gab, sondern vor allem ein wichtiges 2:0 für den Kapitän höchstpersönlich.
Ja, ganz genau, Ilkay Gündogan, der da in schöner Kombi, ich glaube, da war es Musiala, der auf links legt und Mittelstädt legt dann in den Strafraum, in den Rückraum auf Gündogan, der den Ball dann direkt eben einschweißt zum 2:0 in der zweiten Halbzeit. Aber dazwischen gab es ja auch eine Phase, in der wir wirklich sagen mussten, Ungarn hatte seine Chancen. Ne? Immer wieder eigentlich durch natürlich Standards vor allem, über Szoboszlai, aber auch über einen starken Szoloi, den Hoffenheimer, der ja die letzte Saison an Freiburg ausgeliehen war, der sich auch immer wieder gut in Szene setzen konnte. Der war es ja auch, der ganz am Anfang die allererste Szene des Spiels hatte, als er dann in der ersten Minute von Neuer auftauchte und ja Neuer dann gerade noch so klären konnte. Ja, aber es waren vor allem diese Standards, ne, die den Unterschied gemacht haben. Fiel ja auch ein Abseitstor nach einem Freistoß von links von Szoboszlai, wo dann, ja, ich glaube, Orban weitergelegt hat und Zoller dann leider für Ungarn abseits stand. Das war ganz gut, aber ja, spätestens nach dem 2:0 ging die Partie dann auch sehr in die Richtung der Deutschen und die Ungarn waren, naja, danach nicht aufgelöst, waren weiterhin mutig, aber die deutsche Nationalmannschaft hat das Spiel dann auch in die Hand genommen.
Ja, das waren nochmal so richtige Herzklavauter-Momente vor der Halbzeit, ne? Also dieser Außennetztreffer von Musiala in der 44. und dann 45 plus 2 eben dieses Abseits-Tor. Wir haben ja von Johannes B. Kerner gestern gelernt, es gibt keine Abseits-Tore, es gibt nur, was soll man sagen? Ein Abseits-Tor widerspricht sich selber, weil man stand ja im Abseits, deswegen ist es kein Tor. Ihr wisst, was ich meine. Und dann, wir hatten in der 60. Minute, der 59. beziehungsweise noch einen Kopfball der Ungarn, der über das Tor von Manuel Neuer geht. Wenn der ein bisschen besser sitzt, dann klingelt es da doch nochmal im Kasten. Was bedeutet das jetzt für die deutsche Mannschaft? Vielleicht gehen wir darüber oder haben wir noch was aus dem Spiel selber? Obwohl ich überlege gerade, ich muss trotzdem nochmal über Joshua Kimmich reden. Ich finde, der hat mir gestern nicht gefallen. Ein Kumpel hat geschrieben, Joshua Kimmich hat gestern beschlossen, er spielt heute einen asymmetrischen Außenverteidiger, schiebt sehr hoch und hat der Mannschaft davon nichts erzählt. Also ich finde, er hat oft gefehlt an den entscheidenden Stellen, außer auf der Torlinie beim Klären wichtiger Situationen.
Das stimmt, da gab es natürlich auch besonders eine Situation. Ja, grundsätzlich muss ich zustimmen, aber das ist mir generell aufgefallen gestern im Spiel. Bei eigenen Eckbällen fehlte mir trotz aller verständlicher Dominanz auch die Absicherung hinten. Weil als es dann mal, das ist jetzt gar nicht nur auf Kimmich gemünzt, sondern generell auf die Mannschaft, als es dann tatsächlich nach Ecken mal zu Kontermöglichkeiten hätte kommen können, hat man immer wieder gemerkt, oh, wir sind aber hinten ziemlich blank. Das war vielleicht auch natürlich dem Zustand geschuldet, dass das alle sehr euphorisch waren. Aber ja, am Ende ist mir das besonders aufgefallen. Bei Kimmich, ja, werden wir das, glaube ich, so richtig erst erkennen, was mit ihm ist, wenn es dann gegen einen etwas hochkarätigeren Gegner geht. Jetzt ist das bisher alles sehr gut ausgegangen. Wir stehen mit 7-1 Toren nach zwei Spielen sehr gut da. Was passiert aber, wenn wir wirklich defensiv auch mal unter Druck geraten? Weil, ich fand, offensiv war jetzt Kimmich nicht das größere Problem. Da ist mir der Mittelstädt auf der anderen Seite aber wiederum auch positiver aufgefallen, der ja auch wieder ein Tor aufgelegt hat. Und ich finde, seinen Außenseiterjob weiterhin sehr, sehr gut macht als Außenverteidiger, als der unbekannteste Mann ja in dieser gesamten Mannschaft.
Ja, absolut. Und das ist ja auch in vielen Situationen ziemlich unter Druck und der spielt das ziemlich eiskalt runter. Vielleicht, ja, bekanntes Terrain hat ihm da geholfen in Stuttgart. Am Ende stand ja die komplette Stuttgart-Connection sogar auf dem Feld. Also wir hatten Mittelstädt auf links, Führig wurde noch eingewechselt. Ich musste kurz nachdenken, dass er dann wirklich die Nummer 11 hat. Das ist so ein bisschen irreführend. Und auch Dennis Undaff hat seine ersten EM-Minuten gegeben. Auch das sind natürlich tolle Karriere-Stories, die wir alle nochmal betonen wollen. Emre Can wurde mal wieder eingewechselt. Leroy Sané und Niklas Füllkrug ebenso. Das war auch wichtig, vor allem bei Füllkrug. Du bist bei Sané wahrscheinlich not amused, aber mich hat es schon gestört, dass die Strafraumbesetzung manchmal, also die war schon da, aber mitunter nur mit Leuten, die nicht 1,80 groß sind. Und dann brauchst du auch keinen in den Strafraum zu stellen. Oder dass die ganze Zeit Kimmich auf Orban abgestellt war, wo irgendwie auch klar war, gut, die Kopfballduelle kannst du nicht gewinnen. Und dann kam ja irgendwann Kollege Adam bei Ungarn rein, gegen den kannst du sowieso kein Zweikampfduell gewinnen. Also auch abenteuerlich.
Ja, definitiv. Das war, ja, Kollege Adam, um es mal so zu sagen. Jeder hat ihn gesehen, als er eingewechselt wurde und beim Public Viewing in Göttingen ging ein Raunen durch die Menge, als man diesen Bären gesehen hat. Diesen Baum von einem Mann, wie man so schön sagen kann, der auch, ich denke mal, vom Ästhetischen her bei Island spielen könnte.
Ja, weißt du auch, in welcher Liga er spielt? Habe ich gestern von Didi Hamann bei Markus Lanz gelernt. Auch das ist eine wilde Kombi.
Nee, das kann ich dir nicht sagen.
Der spielt der Ulsan HDFC in Südkorea.
Oh Gott. Ach, und der spielt Nationalmannschaft. Ja, das ist überraschend. Ach, spannend, ja. Okay, also ich sehe hier gerade, bin gerade nochmal draufgegangen. Vorher, glaube ich, nur in Ungarn und dann direkt nach Südkorea. Ja. Interessanter Karriereweg. 29 vor allem. Aber ja, der hat ja auf jeden Fall nochmal was Bulliges da vorne reingebracht und hatte ja auch die ein oder andere Situation in der Luft, die dann doch nochmal gefährlicher wurde, als ich dachte, ne?
Ja, absolut. Also das ist ein Mann, den wir so schnell nicht vergessen werden und der nicht nur in Memes, sondern auch auf dem Platz wirklich seinen Platz gefunden hat.
Genau.
Ja, Szoboszlai, gut, müssen wir, glaube ich, nicht weiter betonen. Die Leipzig-Connection hinten hat dann doch einiges noch rausgejuckelt. Orban und Gulacsi, wie man ihn dann doch nennen soll. Ja. Aber es reicht am Ende.
Genau, grundsätzlich muss man ja auch bei Ungarn wirklich ganz klar sagen, im Hinblick oder im Vergleich zur ersten Partie gegen die Schweiz war das viel besser. Es war viel mutiger, man hat viel mehr auch spielerisch lösen können und stand defensiv, wie ich fand, über weite Strecken gar nicht so schlecht. Man hat es uns ja auch also im Kombispiel relativ schwer gemacht. Deutschland hat es dann ja auch gerade in der Anfangsphase, als es sehr schwer ging in den ersten 20 Minuten, viel durch hohe Bälle versucht. Dadurch kam es dann ja auch zu dieser Situation zum Beispiel, als dann der lange Ball, ich glaube, von Kroos auf Havertz kam, der sich dann an Orban vorbeischleicht und dann sogar noch zum Torabschluss kommt. Das war sensationell. Also man hat trotzdem eben die Bälle anders irgendwie vors Tor gebracht, auch wenn das Kombispiel gerade in der Anfangsphase gegen diese doch ganz gut stehenden Ungarn gar nicht so einfach war. Also auch mit diesen Widrigkeiten hat man sich am Ende durchsetzen können und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall deutlich erleichterter erstmal nach diesen zwei doch guten Performances.
Und trotz allem und verbesserter Leistung stehen die Ungarn mit 0 Punkten auch hinter Schottland auf dem letzten Tabellenplatz.
Ganz genau. Und wenn du schon sagst, hinter Schottland, dann gucken wir doch direkt mal auf die andere Partie, die da gestern war. Weil Schottland holt einen Punkt gegen die Schweiz. Das hätte so im Vorhinein vielleicht auch schon niemand gedacht. Aber dass da 3 Punkte durchaus drin waren, dass die sogar bis kurz vor Schluss die sahen eigentlich schon sicher aus. Ja, und wer kam dann? Ein Mann, der mittlerweile in Chicago, glaube ich, spielt, ne? Xherdan Shaqiri, der Mann, der Schweizer seit Jahren, der einen unfassbaren Traumball auspackt und dann noch kurz vor Schluss den Punkt für die Schweiz sichert.
Ja, in Anführungszeichen erst 32 Jahre, aber es kann kein großes Turnier vergehen, ohne dass Xherdan Shaqiri so ein Traumtor hinterlässt. Das ist echt total cool. Ich habe mich gefreut für ihn, dass er in der Startelf gestanden hat und dass er sich belohnt hat. Eines von zwei Toren, ja, wie du sagst, in diesem Spiel, dann gab es noch dieses Dreiviertel-Eigentor in der 13. Minute, was dann jetzt am Ende Scott McTominay zugeschrieben worden ist. Und am Ende nur ein 1:1 aus Schweizer Sicht. Also auch da Marcel Reif, saß gestern auch bei Markus Lanz und er hat gesagt, in der Schweiz gibt es entweder nur zu viel Hochjubeln oder zu viel zu Tode betrübt sein. Heute ist auf jeden Fall die Stimmung, glaube ich, eher negativ, aber was mich wieder einmal ziemlich geärgert hat, ist, dass man das aus Schweizer Sicht nicht rumspielen kann. Wobei die Schotten vielleicht jetzt endlich mal den Fußball auf den Platz gebracht haben, den sie spielen können, weil das war im Öffnungsspiel natürlich nicht nur von der deutschen Mannschaft, sondern gut, sondern auch schlecht von der schottischen. Und wenn wir jetzt hier Tierney, Robertson, McGregor, McTominay und uns die ganzen Leute angucken, weiß man ja eigentlich schon, dass die dagegenhalten können. Und das haben die Schweizer gestern erlebt. Leider aus deutschsprachiger Sicht.
Aus deutschsprachiger Sicht, ja. Ja, aber die Eidgenossen, das kann man ja auch durchaus sagen, die stehen jetzt mit 4 Punkten natürlich mit anderthalb Beinen im Achtelfinale. Aber auch hier muss ich sagen, genau, Schottland hat sich sehr gut gewehrt und hätte hier auch, es wäre nicht unverdient gewesen, diese 3 Punkte auch mitzunehmen am Ende. Und auch das erste Spiel der Schweiz gegen Ungarn, man tat sich ja trotzdem schwer gegen Ungarn, die desolat auftraten. Ne? Das war jetzt spielerisch trotzdem keine Meisterleistung. Trotzdem steht man jetzt bei 4 Punkten. Und bei Schottland kann man sich jetzt die Frage stellen, das Achtelfinale ist auch da noch drin, ne? Trotz eines 1:5 gegen Deutschland. Wenn man jetzt tatsächlich gegen Ungarn im letzten Gruppenspiel gewinnt, dann steht man bei 4 Punkten. Und 4 Punkte werden auf jeden Fall, da lege ich mich fest, fürs Achtelfinale reichen als bester Drittplatzierter. Und da können wir uns, glaube ich, auch doch noch auf eine spannende Partie um Platz 3 freuen in dieser Gruppe.
Ja, absolut. Also Sonntag, 21 Uhr auf jeden Fall, Second Screen, sehr, sehr ratsam. Und immer die Erinnerung, vor 8 Jahren hat der Europameister 3 Punkte nach der Vorrunde gehabt. Also alles ist möglich, auch für Schottland. Ja, und dann würde ich sagen, springen wir einmal kurz durch die anderen Gruppen durch, oder Benni?
Ja, sehr gerne.
Ja, dann machen wir weiter mit der Gruppe B. Da ist ja heute Abend das großartige Topspiel Spanien gegen Italien. Wahrscheinlich das nominell spannendste Spiel dieser Vorrunde. Und dann lass uns doch mal auf die bisherigen Spiele dieser Gruppe blicken. Ich denke, Kroatien enttäuscht bisher auf weiter Strecke, verliert gegen Spanien 3:0. Italien gewinnt erwartungsgemäß und das sehr, sehr stimmungsvoll in Dortmund 2:1. Also Italien, Albanien 2:1 und gestern Nachmittag Kroatien gegen Albanien, das waren dann die ganz, ganz wichtigen Punkte, die eigentlich für die Kroaten herbeikommen sollten und dann ist es am Ende ein alter Bekannter von Darmstadt 98, ich habe ihn extra nochmal ganz ordentlich in unsere EM-Vorschau gejubelt, Klaus Jasula schießt nicht nur ein Eigentor, sondern trifft in allerletzter Minute zum ganz wichtigen Ausgleich für die Albaner. Ich hatte ehrlich gesagt, das Spiel konnte ich am Ende nur im Audio-Stream hören. Mehr Gänsehaut als in jeder Passage des Deutschlandspiels. Das war so toll.
Natürlich hat sich Klaus Jasula auch kurz vor Schluss noch eine gelbe Karte eingefangen. Aber was wäre ein Spiel auch ohne gelbe Karte von Klaus Jasula? Es war spektakulär, ne? Und trotzdem, für Albanien eine tolle Geschichte, dass man hier tatsächlich am Ende noch einen Punkt gegen die starken Kroaten holt. Aber die Kroaten sind auch wirklich schwach. Also,
es ist erschreckend.
Es ist wirklich erschreckend. Lena Kassel hat heute Morgen im MML Daily gesagt.
Die war übrigens auch bei Markus Lanz.
Die auch bei Markus Lanz war, genau. Sie hat gesagt, und das muss ich wirklich zustimmen, die Kroaten erinnern sie an die Spätära Löw beim DFB. Das heißt, die Mannschaft ist alt, sie braucht einen Umbruch, sie braucht einen neuen Trainer, sie braucht neue Impulse, aber nichts davon ist da. Und man denkt, ja, wir machen das jetzt so wie immer, weil es hat ja schon funktioniert. Und genau das funktioniert eben aktuell gar nicht. Also gegen Albanien jetzt diese 3 Punkte liegen zu lassen und jetzt in der Gruppe, wenn man auf die Gruppe guckt, Tabellenletzter zu sein sogar, wenn ich mich nicht irre, genau, punktgleich noch mit Albanien, aber Tabellenletzter, das wird ganz, ganz hart einen Sieg gegen ein Top-Team, wie jetzt im letzten Gruppenspiel noch auf sie wartet, das sehe ich jetzt auch nicht.
Kroatien war 63 Minuten im Rückstand und das als Dritter der WM, davor Vize-Weltmeister, es ist Wahnsinn. Also das ist echt erschütternd.
Ja, absolut.
Ja, und dann vielleicht zweite Mal, ähnlich wie Deutschland auch, ja, Vorrunden aus, kann dann doch mal passieren als große Fußballnation.
Ja, aber vielleicht ist das einfach dann der Hallo-Wach-Effekt, der für die nächsten Turniere nötig sein wird. Was dann passieren wird mit Kader, mit Trainer, da werden wir natürlich nachschauen. Aber ja, das lässt sich auf jeden Fall nach diesen zwei Spielen schon sagen. Ja, die Gruppe ist auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass die ersten beiden Plätze da schon feststehen mit Spanien und Italien. Die treffen ja heute Abend aufeinander. Da können wir uns echt auf eine richtige Top-Partie, vielleicht auch die erste absolute Top-Partie in diesem Turnier freuen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird. Aber du hast eben vom Hallo-Wach-Effekt gesprochen. Den muss auch noch eine andere Mannschaft wiederfinden. Und damit sind wir bei der Gruppe C angekommen. Ja, England läuft noch nicht so ganz rund. Die Three Lions haben zwar auf Schalke gegen Serbien nicht nur ein Verkehrschaos miterleben müssen, sondern vor allem auch irgendwie fußballerisch ja, sehr, sehr begrenzt ihre Möglichkeiten aufgezeigt, haben zwar gewonnen, aber irgendwie war das jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Die Dänen in Stuttgart gegen Slowenien nur unentschieden gespielt. Die emotionale Story natürlich Christian Eriksen. Das wird heute Abend auch nochmal spannend. Dänemark gegen England dann in Frankfurt. Ja, also die Engländer müssen loslegen und Dänemark auch nicht so ganz rund reingestartet.
Nee, genau, wobei mir bei England schon doch mehr Destruktivität im Spiel aufgefallen ist. Aber das ist ja irgendwie auch so ein Southgate-Ding, seitdem der da ist. Ich meine, erfolgreich ist die Zeit durchaus, ne? Darf man nicht vergessen. Aber spielerisch, ja, bleibt da in den letzten Jahren natürlich einiges auf der Strecke mit diesem Kader, der ja dafür ja eigentlich absolut ausgelegt wäre, wenn man sich in die Offensive schaut, Saka, Bellingham und Co. Aber man holt halt trotzdem die Punkte, ne? Obwohl man denkt, wie holen die eigentlich mit diesem Spiel? Man hat Serbien geschlagen und gegen Dänemark, ja, was ja eine Partie sein wird, wo man sehen wird, auf welche der beiden Nationen Deutschland im Achtelfinale trifft. Deswegen auch nochmal spannend, da vielleicht die Gegner genauer zu beobachten. Wird es, glaube ich, doch der erste Gradmesser, weil Dänemark hat einen starken Kader zusammen. Dänemark steht auch in gewisser Weise unter Druck, aber weiß, was sie können. Und da wird England sicherlich auch ein bisschen mehr zeigen müssen als gegen die Serben.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das heute Abend dann weiterdreht, um es vielleicht mal mit einer musikalischen Anleihe ja zu sehen. Und dann, ja, gucken wir, was in Gruppe C passiert. Ja, und dann kommen wir zur Gruppe D. Und die hat uns ja bisher eines der besten Spiele dieser bisherigen Europameisterschaft beschert. Polen gegen die Niederlande in Hamburg. 1:2 am Ende. Ja, ohne Lewandowski mussten die Polen antreten. Und die Niederlande konnten die ersten 3 Punkte einsammeln. Und in Düsseldorf wurde es richtig, richtig wild, denn Österreich kann ganz, ganz lange sehr, sehr gut gegen die Franzosen mithalten. Am Ende schießt kein Franzose ein Tor gegen die Österreicher, das hat Ralf Rangnick nochmal betont. Und einer marschiert am Ende mit schiefer Nase raus.
Genau, Kylian Mbappé, der dann in Düsseldorf operiert werden musste, im Krankenhaus, das habe ich auch gelesen. Und der aber auch wirklich keine gute Partie hatte, ne? Also mehrfach vom österreichischen Keeper aufgetaucht, frei, und jagt das Ding dann mindestens 2-mal übers Tor. Also, so kannte man die Franzosen in der Chancenverwertung auch nicht. Aber im Vorhinein muss man auch sagen, Österreich hatte auch die Möglichkeiten und hätte auch einen Punkt durchaus verdient gehabt durch die Kampfleistung. Und nicht nur eine Kampfleistung, sondern Rangnick bringt ja die österreichische Nationalmannschaft auch wirklich zum Kombinieren, wirklich zum Spielen. Also Österreich, das macht Spaß zuzuschauen. Ich würde auch sagen, die Chancen stehen immer noch gut aufs Weiterkommen. Ich glaube, Niederlande kann man auf jeden Fall ärgern und Polen wird man hoffentlich schlagen, weil mit dieser österreichischen Nationalmannschaft spielerisch hat mir das vielleicht sogar mit am besten gefallen bisher aus dieser Gruppe.
Ja, absolut. Hat richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, da ist ja erst ein Spiel gespielt, von daher alles möglich. Dann kommen wir zu Gruppe E. Wir wollen es nicht länger machen wie nötig. Ja, das war eine dicke, dicke Überraschung in der Münchner Arena. Rumänien schlägt die Ukraine mit reichlich Traumtoren, deutlich mit 3:0. Und Belgien verliert in Frankfurt 0:1 gegen die Slowakei. Belgien war 90 Minuten wirklich verheerend und die Ukraine auch total anders als im Testspiel in Nürnberg gegen die deutsche Nationalmannschaft.
Ja, ganz genau. Also Rumänien, gut, da darf man natürlich auch nicht vergessen, haben wir auch in der Vorschau drüber berichtet, die sind ja auch wirklich gut in das Turnier eingestiegen, weil es im Vorhinein die Vorbereitung sehr gut lief und auch die EM-Quali sehr gut lief. Ja, sonst muss man, glaube ich, tatsächlich genau das konstatieren, was du gesagt hast. Ukraine deutlich schwächer als gedacht. Aber auch Belgien, dass man da gegen die Slowakei verliert. Ich habe ja Belgien tatsächlich auch so ein bisschen als meinen Außenseiter-Tipp bezeichnet. Aber die Slowakei hat das wirklich gut gemacht. Lukaku ja mit 2 Abseitstoren, ne? Das muss man auch noch erwähnen, beziehungsweise 2-mal zu früh gejubelt. die Möglichkeiten waren da von der Mannschaft von Tedesco. Am Ende verliert man aber gegen die Slowaken und muss jetzt natürlich, man steht unter Zugzwang in einer Gruppe, die so deutlich wirkte im Vorhinein wie keine andere, glaube ich.
Ja, die vermeintliche schwächste und langweiligste Gruppe macht es jetzt wohl am spannendsten. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Jetzt am zweiten Spieltag, Freitag 15 Uhr, Slowakei, Ukraine. Am Samstag muss Belgien um 21 Uhr abends gegen Rumänien auf jeden Fall punkten. Sonst ist das hier Kroatien-like, was man da anbietet. Ja, eine Gruppe bleibt noch übrig. Und da haben wir am Dienstag natürlich auch eine sehr, sehr spektakuläre Partie im dauerüberfluteten Signal Iduna Park gesehen, der nicht so heißen darf. Die Türkei gewinnt 3-1 gegen Georgien. Georgien zeigt auf jeden Fall, wir sind hier nicht nur das erste Mal bei der EM-Endrunde dabei, um mal ein bisschen Atmosphäre zu schnuppern, sondern um auch fußballerisch was anbieten zu können, gegen die zweitbeste Mannschaft vermutlich dieser Gruppe gut Gegenwehr zu leisten und schießt am Ende auch ein Tor, kriegt natürlich dann auch einige Traumtore um die Ohren geballert, aber ich finde es sehr, sehr beachtlich, was die Georgier gezeigt haben. Und im zweiten Spiel in Leipzig siegt Portugal last minute gegen die Nachbarn aus Tschechien, also zumindest was den Spielort angeht.
Ich habe schon überlegt, Portugal, Tschechien, dazwischen ist noch ein bisschen Platz in Europa. Aber ja, Portugal natürlich mit Lucky Punch Glück gehabt, dass man die 3 Punkte mitnahm. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast nach dem 2-1 von, wie heißt der, Conceição, wie auch immer. Als dann Ronaldo zum Jubeln rennen wollte und dann noch den Umweg über den Keeper von der Slowakei und über den Außenverteidiger von der Slowakei nimmt und ihn so richtig ins Gesicht jubelt. Das war nicht die sympathischste Aktion von Ronaldo, aber ich meine, der Mann ist ja sowieso umstritten, sage ich mal, geliebt oder gehasst. Am Ende sind es aber trotzdem 3 Punkte gegen die Tschechen. Bei Georgien absolut auch spielerisch und chancentechnisch einiges rausgespielt gegen die Türkei. Also der Jubel der Türken in Deutschland, der war natürlich riesig, auch bei den Public Viewings, aber das Spiel hätte auch durchaus in eine andere Richtung gehen können. Auch das wird, glaube ich, noch eine richtig spannende Gruppe. Also wenn Georgien die Form aufrecht erhält, wenn Tschechien so weiter beißt, dann wird es auf jeden Fall auch, werden auch die nächsten beiden Spieltage durchaus noch von Spannung geprägt sein.
Ja, genau. Die Gruppe spielt am Samstag ihre 2. Spiele. Georgien, Tschechien könnte ziemlich kampfbetont werden, wobei Türkei, Portugal natürlich auch ein geiles Duell ist. Also das macht richtig, richtig Spaß. Hamburg steht bisher ja auch für gute Spiele. Also Georgien, Tschechien kann man sich vielleicht mal als vermeintlich langweilig klingendes Spiel vielleicht trotzdem mal so ein bisschen auf den Zettel schreiben. Aber ich denke, bei allen, die das gerade hören, ist es ja so, dass man irgendwie gefühlt kein Spiel an sich vorbeiziehen lassen kann, weil die EM-Euphorie einfach gerade so hoch ist. Und bisher läuft doch alles ziemlich, ziemlich traumhaft, so wenn man auf das Turnier an sich guckt. Also das Feedback ist durchaus gut. Infrastrukturschwächen werden offengelegt, aber das ist auch keine Überraschung.
Nicht das erste
Ansonsten
Mal.
Haben wir sehr, 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 sehr viel Spaß mit reichlich Fußball. Und das, obwohl die Barzahlungsquote in Deutschland vielleicht höher ist, als man das sonst aus dem europäischen Ausland von uns erwartet hätte.
Ja, das durchaus. Weil du am Anfang ja gesagt hast, wir wollen auf die Euphoriebremse treten. Ja, aber bedingt, weil irgendwie ist es ja doch irgendwie der Traum eines EM-Sommermärchens, von dem man, was man sich herbei wünscht und wo man herbeifiebert. Und es würde ja auch irgendwie zu so einem Märchen passen, wenn bis zu einem gewissen Zeitpunkt alles wirklich sehr, sehr gut läuft. Und deswegen, daran halten wir fest. Wir gehen auf jeden Fall aus dieser Gruppe raus. Wir gehen ins Achtelfinale. Und alles danach, das wird dann kommen.
Ja, genau. Eine kleine Korrektur habe ich noch. Ich glaube, ich habe eben gesagt, dass Julian Nagelsmann nach dem Spiel gegen Ungarn sagte, im Frühjahr hätten wir das Spiel nicht gewonnen. Er hat gesagt, im November hätten wir nicht gewonnen. Da muss ich mich korrigieren. Ja, und Wolf Huss hat gesagt, und ich denke, damit können wir rausgehen, dass ein Sommermärchen langsam Konturen annimmt, auch sportlich. Und dann freuen wir uns auf das 3. Spiel. Wie gesagt, Sonntag 21 Uhr sind die Spiele parallel. Deutschland gegen die Schweiz und Schottland gegen Ungarn. Und dann freuen wir uns aufs Achtelfinale, mutmaßlich jetzt dann gegen Dänemark, möchte man schätzen, oder?
Ja, also gut, heute Abend werden dafür, glaube ich, die Richtung gelegt, ob es Dänemark oder England wird. Wie gesagt, schaut da heute Abend rein. Das wird auf jeden Fall die Partie, die für uns entscheidend ist als deutsche Nationalmannschaft. Ich gehe auch davon aus, dass es am Ende Dänemark wird. Beide Teams werden nicht zu unterschätzen sein. Aber wir hören uns dann Ganz traditionell würde ich sagen, am Montag dann wieder. Da werden wir dann auch über das deutsche Spiel reden. Dafür hilft es jetzt nicht, noch eine Sonderfolge zu machen nach dem Sonntag, wenn Montag sowieso eine Folge kommt. Genau, aber sonst habt viel Spaß mit der Europameisterschaft in dieser Woche. Da stehen noch einige Top-Spiele an. Und dann hören wir uns in einigen Tagen wieder.
Genau, so ist es. Schönes Wochenende. Bis Montag. Viel Spaß mit reichlich EM-Fußball.
Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.